und zusätzlich noch Diplomphysiker. Okay. Dann gerne den Vortrag zu Wissenschaft und Frieden von Jürgen Schäffer.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich will auch ein bisschen in die Geschichte zurückblicken und will mit dem Zweiten Weltkrieg anfangen, in meinem Rückblick. Das Ende des Zweiten Weltkriegs markiert einen Einschnitt in der deutschen Wissenschaftsgeschichte und war für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch eine persönliche Zäsur. Eine große Zahl von Forschern und Ingenieuren war unter dem Nazi-Regime massiv am Krieg beteiligt und in den begangenen Verbrechen mitschuldig geworden. Während die am V2-Raketenprogramm beteiligten deutschen Ingenieure den Supermächten USA und UdSSR beim Aufbau ihrer Raketenentwicklung halfen, hatten die am deutschen Atomprogramm beteiligten Physiker ein anderes Schicksal. Im Vergleich zu ihren Konkurrenten im Manhattan-Projekt der USA hatten sie versagt, in Anführungsstrichen. Entweder absichtlich, wie Werner Heisenberg später suggerierte, um Hitler die Atombombe zu verweigern, oder aufgrund von physikalischen Fehlkalkulationen und mangelhafter Ausrüstung. Ihre Kasernierung in Farm Hall am Kriegsende brachte nicht die ganze Wahrheit ans Tageslicht, machte aber den Zwiespalt und die Gewissensnöte einiger Atomforscher deutlich. Nach dem Krieg konnten sie unter Einschränkung ihre Arbeit fortsetzen, in der Hoffnung, die Spaltung des Atoms könne nunmehr für friedliche Zwecke eingesetzt werden, wie es damals unschuldig hieß. In den 50er Jahren tobte der Kalte Krieg, die nukleare Hochrüstung bedrohte den Frieden und das Leben auf der Erde. Eine Reihe prominenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler engagierte sich gegen die wachsende Kriegsgefahr, unter ihnen auch Bertrand Russell und Albert Einstein, die nach ihnen benannte und am 9. Juli 1955 veröffentlichte Erklärung warnte in entscheidenden Worten vor einer nuklearen Katastrophe und forderte nachhaltige Lösungen zu ihrer Vermeidung. Darunter war ja auch Josef Rotblat, wie wir gehört haben, der sich ja auch im 1944 aus dem Manhattan-Projekt zurückgezogen hatte, um seine Verantwortung wahrzunehmen. Auch in Deutschland erkannten Wissenschaftler zunehmend ihre gesellschaftliche Verantwortung und traten in die Öffentlichkeit, unter anderem in der schon genannten Meinauer Erklärung, aber auch in der Göttinger Erklärung, die eine Reaktion auf eine Erklärung der Adenauer-Regierung war und des Verteidigungsministers Franz Josef Strauß, der die Atombewaffnung der Bundeswehr ins Auge fasste. Die waren überrascht, dass die Atomelite widersprochen hat. Am 12. April 1957 wurde die von Karl Friedrich von Weizsäcker initiierte Göttinger Erklärung veröffentlicht, in der sich die 18 Atomforscher gegen eine deutsche atomare Atombewaffnung aussprachen. Die Regierung diskreditierte die Wissenschaftler als weltfremd. Aber das Presseecho war enorm und der Friedensbewegung kam die Erklärung gerade recht. Aus der Initiative der Göttinger 18 ging die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler hervor, die international mit Packwurst verbunden ist und mit dem Whistleblower-Preis ehrt die VDW bis heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gefährlichen Entwicklungen entgegentreten und dafür persönliche Risiken in Kauf nehmen. Ein Kristallisationspunkt der internationalen Wissenschaftler- und Friedensbewegung waren in den 50er und 60er Jahren die Atomwaffentests, die die Umwelt mit Spaltprodukten radioaktiv verseuchten. In der Kampagne zum Stopp aller Atomversuche spielte ein Wissenschaftler eine herausragende Rolle, der Chemiker und Mitunterzeichner des Russell-Einstein-Manifests Linus Pauling, der mit einer Petition die gesundheitlichen Folgen des radioaktiven Fallouts in die Öffentlichkeit brachte. Der Erfolg der Kampagne zeigte sich mit dem Abkommen zum Verbot der Atomwaffenversuche in der Atmosphäre, unter Wasser und im Weltraum von 1963, während unterirdische Versuche weiter erlaubt blieben. Für seinen Beitrag wurde Pauling 1962 mit dem Friedensnobelpreis geehrt, nachdem er schon 1954 den Nobelpreis für Chemie erhalten hatte. Die 60er Jahre brachten auch eine Institutionalisierung der Friedensforschung mit sich, etwa durch die Gründung des Peace Research Institute in Oslo oder des Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. In Deutschland, auch im Kontext der Studentenbewegung, erfolgte die Etablierung im Gefolge der sozialliberalen Koalition durch die 1968 initiierte Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung, die sich als Koordinierungsstelle der Friedensforscherinnen und Forscher verstand, und die 1970 gegründete Deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung, DGFK, die eine staatliche Förderung der Friedensforschung möglich machte. Im Weiteren entstanden unter anderem die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Auch naturwissenschaftliche Fragestellungen fanden Eingang in die friedenswissenschaftliche Diskussion, besonders in dem durch Karl Friedrich von Weizsäcker geleiteten Starnberger Institut, Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt. Mit der 1971 erschienenen Studie Kriegsfolgen, Kriegsverhütung wurden wissenschaftliche Maßstäbe für die Untersuchung der Atomkriegsfolgen gesetzt. Naturwissenschaftlich-technische Aspekte erlangten wachsende Aufmerksamkeit Anfang der 80er Jahre, als der Hochrüstungskurs der Reagan-Regierung weltweit und die Nachrüstungsdebatte in Europa die Menschen bewegte. Dies kulminierte in der Stationierung der Mittelstreckenraketen 1983 und in der Star Wars-Rede des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, wodurch das SDI-Programm zum Aufbau einer weltraumgestützten Raketenabwehr in Gang gesetzt wurde. Angestoßen durch die Friedensbewegung, die im Krefelder Appell und immer größeren werdenden Demonstrationen ihren Ausdruck fand, befassten sich Studierende und Wissenschaftlerinnen mit den Wechselwirkungen der Wissenschaft mit Krieg und Frieden, darunter auch viele Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. An vielen Universitäten fanden Seminare und Ringvorlesungen statt, wodurch die Themen von Krieg und Frieden in den Lehrplan kamen. Neben dem regen Austausch studentischer Friedensgruppen, die sich mehrfach bundesweit trafen, bot das in Münster gegründete Forum Naturwissenschaftler für Frieden und Abrüstung einen Rahmen für weiteres Engagement. Ein Kristallisationspunkt der naturwissenschaftlich orientierten Aktivitäten war der Mainzer Kongress Verantwortung für den Frieden vom 2.3. Juli 1983 und die dort vorgelegte Erklärung der Mainzer 23, die ein großes Medienecho fand. In der Erklärung hieß es, in dieser uns existenzbedrohenden Situation fordern wir, wie viele unserer freundschaftlich verbundenen Kollegen aus den USA, von den Regierungen aller Nuklearmächte, das sofortige Einfrieren der atomaren Rüstung in Ost und West. In Mainz kamen mehr als 3000 Teilnehmerinnen zusammen und diskutierten die gesamte Themenpalette von Pershing 2, SS-20 und Großmissiles über die Frage der Raketenzielgenauigkeit, des Erstschlags, der Atomwaffentests, der Atomkriegsfolgen, chemische und biologische Waffen, Weltraumrüstung, Rüstungsforschung, Ambivalenz, Dual Use, Rüstungskontrolle und Abrüstung. In diesem Umfeld spielten die Argumente von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern für den Frieden und Folgen eine wesentliche Rolle. Ein wichtiger Aspekt war die Darstellung und Verbreitung komplizierter rüstungstechnischer Zusammenhänge, etwa durch die 10.000-fach verbreitete SDI-Broschüre sowie die Serie der Wandzeitungen zur Rüstungsforschung oder die 1983 gegründete Zeitschrift Wissenschaft und Frieden, die naturwissenschaftlichen Friedensthemen einen großen Spielraum einräumte. Aus dem Mainzer 23 und dem Münsteraner Forum ging die Naturwissenschaftlerinneninitiative Verantwortung für den Frieden hervor, die heute ja auch das Zuwort Frieden und Zukunftsfähigkeit im Namen trägt. Sie hat in zahlreichen Konferenzen das Friedensengagement in Wissenschaft und Öffentlichkeit getragen. Beim Göttinger Kongress gegen die Weltraumrüstung im Juli 1984 wurde ein Vertragsentwurf zur Begrenzung der militärischen Nutzung des Weltraums vorgestellt, der Gegenstand einer Bundestagsdebatte war. Im Zuge der Debatte über das SDI-Programm fand eine wachsende Internationalisierung statt, insbesondere durch den Hamburger Kongress 1986, bei dem mehr als 4000 Teilnehmer zusammenkamen, um die Rüstungsdynamik kritisch zu beleuchten und Wege aus dem Wettrüsten aufzuzeigen. Eine transatlantische Satellitenkonferenz demonstrierte die Internationalität der Bewegung. Die damaligen Hoffnungen gründeten in den Umwälzungen in der Sowjetunion durch Michail Gorbatschow, Schoffs Glasnost und Perestroika und im Tauwetter zwischen den Supermächten mit ersten Abrüstungsfortschritten, die dann im Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges einmündeten. In dieser Zeit erfolgte eine zunehmende Professionalisierung der naturwissenschaftlichen Friedensforschung in Deutschland, wobei jüngere Kolleginnen und Kollegen aus der naturwissenschaftlichen Friedensforschung die Gelegenheit ergriffen, nach dem Studium Beiträge zur Friedenswissenschaft zu leisten. Da physikalische Entwicklung wichtige Triebkräfte der Rüstungsdynamik waren, lag es nahe, sich aus fachlicher Sicht weiter mit Auswegen und Alternativen zu beschäftigen. Ein Vorbild war die Gemeinde kritischer Wissenschaftlerinnen in den USA, von denen einige ja im Manhattan-Projekt die Bombe gebaut hatten, aber nach dem Krieg ihr technisches Wissen in den Dienst der Rüstungskontrolle stellten, etwa am Beispiel der Union of Concerned Scientists oder der Federation of American Scientists. Sie spielten eine maßgebliche Rolle bei der Kritik der SDI-Pläne, das ja die 80er Jahre stark beherrscht hatte. Förderlich war in Deutschland das seit 1984 das von der VW-Stiftung geförderte Stipendienprogramm zur Rüstungskontrolle, das den Nachwuchs in der Friedensforschung voranbrachte, gerade auch bei den Naturwissenschaften. Einigen wurde es so möglich, an naturwissenschaftlich-mathematischen Fachbereichen zu damit verbundenen Themen zu promovieren. Ab 1988 wurde dann von der VW-Stiftung ein Programm zur Förderung von Forschungsgruppen aufgelegt. Daraus entstanden die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit, JANUS, an der TU Darmstadt, das Center for Science and International Security, CENSUS, an der Uni Hamburg, das Schleswig-Holsteinische Institut für Friedensforschung, SCHIF in Kiel und das Bochumer Verifikationsprojekt. Sie gründeten Mitte der 90er Jahre den Forschungsverbund Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale Sicherheit, FONAS, und die FONAS-Fachgespräche boten eine geeignete Plattform, wissenschaftliche Expertise an politischen Entscheidungsträger heranzutragen. Und auch in dem Arbeitskreis Abrüstung der Deutschen Gesellschaft, Deutschen Physikalischen Gesellschaft, wurde die Etablierung innerhalb einer großen Fachgesellschaft möglich. Neue Fördermöglichkeiten ergaben sich dann durch die Deutsche Stiftung Friedensforschung, für deren Einrichtung sich FONAS eingesetzt hatte. Einer der größten daraus hervorgehenden Erfolge war die Einrichtung einer Stiftungsprofessur aus DSF-Mitteln im Rahmen des Hamburger Karl Friedrich von Weizsäcker Zentrums für Naturwissenschaft und Friedensforschung, ZNF. Durch eine Integration von naturwissenschaftlich orientierter Friedenswissenschaft und Lehre wird es so möglich, jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für friedenswissenschaftliche Themen